Ja, ich freue mich im neuen Jahr, euch alle wieder zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut in das neue Jahr reingestartet. Und manchmal bei so einem Jahreswechsel, weil das ist immer ganz unterschiedlich. Aber es gibt Leute, die gerne so Bilanztypen sind. Vielleicht sind ihr das selber, vielleicht kennen ihr jemanden, der gerne zum Jahreswechsel mal Bilanz zieht. Man schaut auf das vergangene Jahr zurück, man überlegt, was alles so passiert ist, was habe ich geschafft, was ist unerledigt geblieben, was habe ich vielleicht auf die lange Bank geschoben oder sogar gänzlich aufgegeben. Bilanz ziehen weckt oft auch Emotionen. Ich habe mich über Menschen und Sachen gefreut, aber auch geärgert. Es hat Enttäuschungen gegeben, aber auch Überraschungen. Und dabei bin ich nicht nur Zuschauer gewesen, ich selber habe das vergangene Jahr aktiv gestaltet. Zugegeben, manchmal vielleicht auch ein bisschen passiv. Aber ich hatte die Chance gehabt, zum aktiv zu sein. An manchen Stellen nagt die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich in dem oder im anderen Moment anders entschieden hätte. Anders gehandelt hätte. Wenn ich am Bilanzziehen bin, dann stelle ich mich selber auf den Prüfstand. Dann stehe ich zwischen Soll und Haben. Wie weit bin ich zufrieden mit dem, was da alles war? Was ist denn ein gelungenes Jahr? Ist es mit 100% in Ordnung? Oder eher doch 2/3 okay und 1/3 ist nicht ganz so toll? Vielleicht 50-50? Möglicherweise sieht die Bilanz noch schlechter aus. Zurückschauen auf das vergangene Jahr ist sicher eine gute Idee. Vor allem, wenn man dabei entdeckt, dass im vergangenen Jahr, wo zugeben wieder mega schnell vergangen ist, so viel reingelegen ist. Neuerdings, diejenigen, die ein Smartphone haben, tun die Leute dann manchmal Bilder durchscrollen und sich erinnern, was denn alles war im vergangenen Jahr. Da hat es vielleicht schöne Ausflüge gegeben. Schöne Momente, Begegnungen, Veranstaltungen, die wir erlebt haben. Und dann merke ich, dass Bilanzziehen mit Plus und Minus nicht unbedingt nur die beste Methode ist, auf so ein Jahr zurückzuschauen. Wenn ich Gutes mit Schlechtem verrechne, meistens verliert das Gute seinen Glanz, seine Attraktivität. Und wenn ich zurückschaue, auf mich selber schaue, tut mir das Bilanzieren erst recht nicht gut. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber da sehe ich dann ganz schnell so viel wie, das hätte ich. Oder das könnte ich. Oder das sollte ich doch eigentlich vielleicht anders machen. Lauter Defizit. Ein Mangel an der anderen reiht sich auf und meine Lebensbilanz liegt da weit unter 100%. Und ich ahne, selbst wenn ich mich anstrenge, wird das kommende Jahr vermutlich nicht besser. Ich bleibe so im Mittelmaß und das ist deprimierend. Aber wer sagt denn eigentlich, dass 100% das Ideal ist? Wo steht das geschrieben, dass 100% gutes Erleben vorgeschrieben ist? In meiner Bibel lese ich etwas ganz anderes. Und da kommen wir zu unserer Jahreslosung. Die letztjährige Jahreslosung kennt ihr noch jemand von 2019? Genau. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist 2019, das ist eine gute Aufforderung. Da kann man etwas tun. die diesjährige Jahreslosung für das Jahr 2020, die geht um einen ganz zentralen Begriff. Einer von den meist diskutiertesten Begriffen der Bibel. Und zwar das Wort Glaube. Und die Bibelstelle tut in einer erschreckenden Offenheit eigentlich über den Glauben berichten. Aber sie berichtet eben nicht von einem starken und kraftvollen Glauben, sondern von einem gebrochenen, zweifelnden, fast verzweifelnden Glauben. Doch wenn man sich das durchliest, geht es denn überhaupt um Glauben? Oder vielleicht eher um Unglauben? Was bedeutet Glaube überhaupt? Was passiert, wenn wir nicht mehr glauben können? Wenn wir zweifeln und verzweifeln. Und vielleicht sogar, und es gibt viele Christen, die ihren Glauben verlieren. Ich würde gerne die Jahreslosung vorlesen. Und den ganzen Kontext könnt ihr zuhause mal nachlesen. Es steht in Markus 9, der Vers 14 bis 29. Und mitten drinnen steht der kleine Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Kontext ist so eine außergewöhnliche Geschichte. Danke dir, Werner. Oh, das ist sehr aufmerksam. Eine ungewöhnliche Geschichte, die vor und nach der Jahreslosung beschrieben wird. Es passiert in dem Moment im rechten Augenblick, als der Streit eskaliert. Die Jünger sind umringt von Menschen und haben ein Streitgespräch. Es sind laute Worte, scharfe Töne, die angeschlagen werden, bedrohliche Gesten. Offenbar geht es ums Eingemachte. Und dann kommt Jesus ums Eck. Als Menschen ihn sehen, tritt ein Mann aus der Menge raus auf ihn zu. Und in bewegenden Worten beschreibt er Jesus das Krankheitsbild von seinem Sohn. Und die Hoffnung auf Heilung, wo sie eigentlich zu seinen Jüngern getrieben hat. Aber die Jünger haben ihm nicht können helfen. Was eigentlich können die Jünger, wenn Jesus nicht da ist? Offensichtlich gar nichts hat die Leute beschäftigt, die um Jesus und die Jünger da rumgestanden sind. Ärgerlich ist es so auf ihre Zunge gelegen, das zu sagen. Die taugen für nichts. Die können es einfach nicht. Und sie fangen wütend an, über die Jünger zu reden. Und der Vater von dem Bub ist tief enttäuscht. Und er kommt mit einem Herz auf Jesus zu. Jesus, sie packen es einfach nicht, sie haben es nicht können. Und der Vater setzt alles auf eine Karte und schreit dann verzweifelt. Wenn du aber, Jesus, etwas kannst, so erbarm dich uns und hilf uns. Das ist eine ganz bewegende Szene. Es wird uns ein Bub beschrieben, der von einem Dämon geplagt worden ist, am Boden sich gewälzt hat, Schaum vor dem Mund gehabt. Und alle Hilfe hat nicht geholfen. Und es ist eigentlich ein grundehrlicher Mann, der Vater. Ziemlich verzweifelt ist er und hat wenig Zuversicht. So eine schlimme Krankheit kann eine komplette Glaubensexistenz erschüttern. Also Sicherheit hört sich anders an. Wenn, Jesus, wenn, falls du etwas kannst, angesichts von dem Unvermögen von den Jüngern, steht Jesus plötzlich selber in einem unklaren Licht. Ist er am Schluss selber vielleicht noch überfordert? mit dieser Situation. Mit dieser Situation, aber auch mit anderen Situationen, mit meiner Situation. Mit deiner Situation. Ist Jesus überfordert? Schneller als uns lieb ist, kommen dann Zweifel auf und machen sich breit. Was ist Jesus eigentlich möglich? Was kann er und wenn? Braucht er bestimmte Umstände, um zu helfen? Braucht er Voraussetzungen? Braucht er mein Vertrauen? Mein Glaube und was, wenn ich den nicht liefern kann? Ich habe so viele Christen schon gehört, die jemandem gesagt haben, wenn sie nicht gesund werden, du musst einfach mehr glauben. Was, wenn ich den Glauben in einem Moment nicht mehr liefern kann? Und Jesus gibt die Frage irgendwie zurück. Was heisst hier, wenn du kannst? Alles ist möglich, dem, der glaubt. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Das ist nur ein Satz, mit dem Jesus zurechtruckt, was im Denken von dem Vater durcheinander gekommen ist. Es braucht einen Satz, um klar zu machen, das Unvermögen liegt nicht bei Jesus. Sondern das Unvermögen liegt bei uns. Dabei wäre es so viel möglich, wenn wir es Gott könnten zutrauen und würden zutrauen. Aber es mangelt mir an Vertrauen Gott gegenüber. Darin liegt vielleicht das Problem, aber auch eine riesige Chance. Denn meist erst dann, wenn wir selber nichts mehr im Griff haben, fangen wir an zu vertrauen. Vielleicht bist du sehr vorbildlich und gehst regelmäßig zum Zahnarzt. Aber ich kann dir versprechen, in dem Moment gesetzt den Fall, du bist nicht selber Zahnarzt. In dem Moment, wo du riesige Schmerzen hast, da gehst du freiwillig zum Zahnarzt, weil du hoffst, der wird mir helfen können. Aber die eine wartet, bis einfach nicht mehr anders geht, bis es so richtig wehtut. Oder du gehst zum Computerspezialist, weil dein Bildschirm einfach schwarz bleibt und selber nicht mehr anbringst. Dann ist das Vertrauen können in die Fähigkeit von einem anderen das, was uns wieder die Tür öffnet. Ohne das Vertrauen würde alles beim Alten bleiben. Als das dem Vater von dem Bub klar wird, stürzt er in das noch in eine tiefere Verzweiflung. Soll sein Bub weiter müssen leiden, nur weil er im Moment nicht mehr Jesus alles kann zutrauen. Und dann bricht es aus ihm raus. Ihr müsst mal die Geschichte im Gesamten die Heil lesen. Wenn er da ruft, ich glaube, das ist eigentlich ein richtiger Hilferuf aus der Tiefe. Ich glaube, ich will es zumindest. Und ich bitte dich, Jesus, schau nicht auf mein Nicht-Können-Vertrauen. Halt dich nicht mit meinem Unglauben auf. Hilf mir und meinem Bub. Da ist eine riesige Verzweiflung da. Und erwies dich auch in meiner Unfähigkeit, dir zu vertrauen, als der, der barmherzig ist. Hilf mir glauben. Das sagt eigentlich der Vers aus. Ich glaube, ich will glauben. Aber hilf mir, zu glauben. Der Vater erkennt, dass nicht nur sein Sohn Hilfe braucht, sondern dass er selber Hilfe braucht, um können zu glauben. Sinngemäß hat er praktisch so gesagt, ich kann glauben, aber nicht genug. Hilf mir, mehr davon zu haben. Hilf mir, Jesus können zu vertrauen. Wenn ihr den Satz anschaut, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie viel Prozent Glaube steckt jetzt da drin? Sind es 40%? Sind es 20% oder doch nur 0,1%? Der Vater spürt selber, ja, da ist Glaube, da ist Vertrauen in mir, aber das erscheint mir so wenig im Vergleich zu all den Ängsten und Zweifeln, die ich habe. Damit könnte ich wirklich keinen Berg versetzen. Bilanz ist mathematisch gesehen ein einziges Desaster. Und wenn ihr die Geschichte ans Ende leset, stellt ihr fest, und das Kind wird doch gesund. Jesus heilt das Kind. Das bisschen Glauben hat gelangt. Offenbar gehört Jesus nicht zu den Bilanzrechnern. Bei mir vielleicht manchmal, weil ich sind. Ich glaube, hilft mir im Unglauben. Jesus sieht den Glauben, das bisschen Glauben, wo im Mensch steckt und stört sich nicht daran, dass da einem noch so viel Luft nach oben wäre. Nicht das, was uns beschäftigt mit könnte, hätte, müsste, ist das, was zählt, sondern das, was an Vertrauen, an Glauben da ist und auch wenn der Glaube noch so mickrig ist. Glaube heisst, das hat Karl Rahner gesagt, Glauben heisst, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Gott ist so unbegreiflich groß. Und Glaube heisst, auch wenn ich das nicht verstehe, das können auszuhalten. Der Glaube an Gott ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Wagnis. Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, der hat mal anfangs vom 19. Jahrhundert geschrieben, dass der Glaube ein mutiger Sprung ins Ungewisse ist, wo aus der Hoffnung lebt, dass Gott einen auffängt. Vielleicht habt ihr mal noch so ein Bild vor Augen, wenn ihr ein Paprika habt, wo noch mal auf einer Mauer gestanden sind und abgeschumpert sind und er euch aufgefangen hat. Wenn ihr so kleine Kinder seht, das ist ein mega mutiger Schritt, in das Leere sich fallen zu lassen. Nicht zu wissen, fängt der Papi mich auf oder nicht. Aber genau das unterscheidet eben Glaube und Wissen. Es gibt keine absolute oder objektive Sicherheit. Glaube ist und bleibt ein Vertrauen in einen Gott, wo uns auffängt, wo haltet. Glaube beschreibt eigentlich eine Entsicherung. Wir müssen unsere eigenen Sicherheiten loslassen und dem vertrauen, wo uns ruft. Glaube ohne Zweifel wäre Wissen. Und Wissen braucht kein Vertrauen. Aber interessanterweise, Glaube heisst Vertrauen. Im griechischen Text, das Wort, wo da steht, Pistis, das wird für beides verwendet. Pistis ist Glaube, Pistis ist Vertrauen. Das ist eigentlich auswechselbar. Glaube heisst, ich vertraue. Und die Jahreslosung führt uns einen verzweifelten Vater vor Augen, der seinen Sohn liebt. Er kann nicht mehr. Er hat alles ausprobiert. Er ist vor allen enttäuscht worden und jetzt Und jetzt setzt er noch zuletzt auf den Jesus. Und die ganze Verzweiflung, wenn er es durchlässt, kommt in dem Halbsatz raus. Der Schrei der Vater des Kindes. In dem letzten Schrei von der Hoffnung, gerade so, das ist wirklich ein lautes Schreien. In dem Wort steckt eigentlich drin, dass jemand während dem Schreien auch brüllt und brüllt. Beides steckt drin. Brüllen und brüllen. Gerade so. Er hat geschrien. Aus dem tiefsten Inneren, er hat nicht mehr weiter gewusst. Glauben wird hier als Zerreissbruch zumindest im Leben beschrieben. Zwischen Wirklichkeit, Zweifel und der letzten Hoffnung. Und da geht es jetzt nicht um einen akademischen Laborglauben, wo irgendwo am Schreibtisch definiert worden ist und für richtig befunden worden ist. Sondern es geht um reale Alltagswirklichkeit von einer verzweifelten Familie mit ihrem todkranken Kind. Der Glaube, der uns da gezeigt wird, der setzt in Bewegung. Der verharrt nicht in und um diese Probleme. Der Vater, er macht sich auf den Weg zu Jesus. Glaube und Unglaube stehen da nebeneinander. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Jesus kritisiert das gar nicht. Jesus fordert den Glauben vom Vater raus. Er sucht das kleine Senfkorn vom Glauben, so der ganz kleine Anfang, aus dem einmal noch Großes kann wachsen, aber das kleine, das genügt schon. Und er ermutigt ihn mit diesen Worten: Alle Dinge sind möglich, denn der glaubt. Das heißt, nicht alles ist mir möglich, sondern alles ist Gott möglich. Du musst dir vorstellen, wie das in dem Moment, wie das Kind von der Mauer abspringt. Wenn da der Satz sagt, alles ist möglich, wenn du glaubst, dann fängt das Kind sich ja nicht selber auf. Es kann das nicht. Aber es vertraut darauf, mein Papi ist da. Er fängt mich auf. Er tut das Wunder. Und es tönt für mich da wie in dem Satz von Jesus, alles ist möglich, denn glaubt, dass Jesus dem Mann sagt, komm, spring. Ich bin da, mit offenen Armen. Komm, spring mit dem Unglauben, mit dem Zweifel, setz deine Hoffnung und das Vertrauen auf den Jesus. Denn Glaube heisst, dem zu vertrauen, wo es Wunder tut. Die Jahreslosung zeigt auf ganz wunderbare Art und Weise das Zusammentreffen von menschlichem Glauben und göttlichem Handeln. Und dann passiert eben das Unfassbare. Jesus heilt den Bub, ohne dass der Glaube vom Vater ein anderer geworden wäre. Wird uns zumindest nicht beschrieben. Ohne dass sein Zweifel ausgeruht oder seine Fragen total alle beantwortet werden. Und das ist es, was die Geschichte da im Markus-Evangelium Kapitel 0 so ermutigend für all diejenigen machen kann, wo warum auch immer durch ein tiefes Tal vom Zweifler gehen. Weil sie ein Hoffnungsfunke für uns Schwache ist, wo wir vielleicht nicht einfach so können glauben. Weil in dieser Geschichte klar wird, Zweifeln ist nicht schlimm. Wir halten Zweifeln, vor allem in evangelikalen und charismatischen Kreisen, halten wir Zweifeln für das Gegenteil von Glauben. Aber ich glaube, Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Zweifeln ist nicht das Gegenstück zum Glauben. Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Und entscheidend ist nur, wie dass wir damit umgehen. Ich hätte es erschreckt, als ich in der Vorbereitung festgestellt habe, wie viele Menschen aus christlichen Gemeinden es gibt, die ihren Glauben an den Nagel gehangen haben. Und wie viele die Begründung angeben, ich habe Zweifel an Gott und habe die Zweifel nie dürfen stellen. Ich habe keine Chance gehabt, keine Möglichkeit, darüber zu reden. Man hat immer erwartet, dass man einfach glaubt. Ich will euch sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, wo das möglich ist. In Kleingruppen, in Gesprächen. Zweifel sind nicht das Gegenteil von Glauben. Zweifel sind ganz wichtig. Und wenn du genau das machst, was der Vater gemacht hat, mit dem Zweifel zu Jesus gehen, dann kannst du das Beste machen mit deinen Zweifeln. Er hat nur den Glauben, wo sein Sohn geheilt hätte. Der Vater hat nur eins gehabt, er hat den Mut gehabt, sich trotz seinem Unglauben den Möglichkeiten von Jesus auszusetzen. Wie befreiend ist es, wenn wir ehrlich sind zu Gott? Denn Unsicherheit kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vertrauen wieder hin sein. Das Vertrauen kann wachsen. Und darum, wenn du zweifelst, dann wirf dich mitsamt deinem Zweifel in die Arme von Jesus. Wachs und komm. Selbst wenn du nicht mehr kannst glauben, dass es etwas mag bringen, tu es einfach. Und wenn du nicht weißt, wie genau das sollst anstellen in dieser Situation, dann tu dir einfach die Worte aus Lukas 9, 24 auslehnen. Wir haben das Lesezeichen auf dem Stuhl gehabt, wer keins hat, vorne hat es noch ein paar Vorbild. Die Jahreslose kannst du dir in ein Buch, in eine Bibel, in ein Tagebuch rein tun. Und leite dir die Worte in dem Moment einfach aus. Jesus, ich will glauben. Und jetzt sehe nicht auf meinen Unglauben, sondern erbarm dich über mir, so wie ich bin. Das hat dort mal bei dem Vater vom Bub gereicht. Und das langt auch heute. Jesus sieht das bisschen Glauben. Und er macht Großes draus. Fang wieder ganz neu an, in dem Jahr Gott zu vertrauen. Und da, wo es dir nicht möglich ist, dann renn zu ihm und schrei, hilf mir doch. Halt mich. Fang mich auf. Ich will an dich glauben und ich kann es oft nicht. Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht.